Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers.
Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 74. Jetzt in der Vorweihnachtszeit habe ich mir einen ganz weihnachtlichen Gast dazu geholt, der bekannt ist für ein Faible für Weihnachtsfilme oder auch nicht. Mal gucken, was er gleich dazu sagt. Hallo, lieber Wolfgang.
Guten Abend, ich freue mich, dabei zu sein.
Wo erwischen wir dich? Bist du in Köln oder wo bist du zu Hause?
Nein, ich lebe in Koblenz und bin auch gerade dort. Mhm. Und habe mich ein bisschen auf die Sendung vorbereitet.
Das ist sehr löblich. Ich habe dich, ohne dass du es wahrscheinlich gemerkt hast, schon ab und an mal in Köln bei einer Presseverführung gesehen. Denn vielleicht für die Hörer, die dich noch nicht kennen, du bist halt dafür bekannt oder das ist halt so ein, ich würde schon sagen, geht Richtung Markenzeichen, dass du halt auch immer einen Anzug trägst. Ist das richtig?
Ja, ich glaube nicht, dass es ein Markenzeichen ist in dem Sinne, dass ich das als Marke etablieren wollte, sondern es ist tatsächlich so, dass ich nur Anzüge trage, beziehungsweise Kombinationen, also Sakko, Chino oder sowas, aber in der Regel, also ohne Sakko wird man mich eher selten draußen sehen und insofern erkennt man mich dann vielleicht auch eher wieder in der Pressevorführung. Und als ich damals die Filmanalyse angefangen habe bei YouTube, das ist ja auch einige Jahre her, und es begann alles mit einem Film, über den wir auch heute sprechen werden, da war das für mich ziemlich klar, dass ich natürlich auch so vor der Kamera erscheinen möchte, wie ich auch sonst rumlaufe und dass ich mich jetzt schlecht verkleiden kann in dem typischen YouTube-Look mit Jeans und T-Shirt.
Na, richtig, genau. Sollte man sich auch nicht verstellen. Andere würden vielleicht im ersten Moment denken, hey, der verstellt sich vielleicht extra für YouTube auf diese Art und Weise, um halt auf eine bestimmte Art und Weise halt rüberzukommen. Ne? Aber wahrscheinlich würde die Filmanalyse ein bisschen merkwürdig wirken, wenn du dort, wie du schon sagst, in Jeans und T-Shirt sitzen würdest.
Vielleicht, ja. Obwohl der Inhalt ist der Inhalt. Also
ja.
Aber in gewisser Weise kann man das Ganze natürlich auch umkehren und sagen, von all dem vielen Inhalt lässt man sich natürlich nicht ablenken von den wunderbaren Anzügen. So kann man es natürlich auch umdrehen.
Richtig. Ich hatte auch jetzt zuletzt gesehen, du bist jetzt ein sehr enger Freund von dem Herrn Schweiger.
Ja, es wurde mir diese merkwürdige Ehre zuteil, dass er aufmerksam wurde auf die Filmanalyse. Ich habe ja seinen letzten Film analysiert und ich habe dort, glaube ich, ziemlich deutlich herausgestellt, dass dieser Film sowohl frauen- als auch schwulenfeindlich ist und ihm hat das irgendwie, ja, sagen wir nicht gefallen, aber es hat ihn irgendwie dann doch dazu ermuntert, dieses Video auf seiner Facebook-Seite zu posten. Und ja, ich bin erstaunt, was er alles so sieht.
Ja, auf jeden Fall. Gab es denn viel Feedback dadurch? Das war ja im Endeffekt auch ungewollte Werbung eigentlich für dich, oder?
Ja, klar. Also das Video ist natürlich entsprechend häufig geklickt worden. Natürlich auf der Facebook-Seite von Til Schweiger, ich habe das nicht jetzt detailliert verfolgt, gab es zwei Lager, also welche, die sagten, ach toll und auch interessant, dass sie mich kennengelernt haben, dass sie diesen Kanal durch diesen Post entdeckt haben. Aber die meisten natürlich Til Schweiger-Fans waren, sagen wir, etwas überfordert mit meiner Analyse, die ich da hingelegt habe.
Ja. Wobei es ist eigentlich ja recht eindeutig. Ich habe den Film halt auch sehen müssen, weil meine Frau den unbedingt sehen wollte. Ich habe auch im Nachgang mit ihr mal darüber gesprochen. Und gut, beim Schauen nehmen die meisten das gar nicht so wahr oder ignorieren das. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich musste schon ab und an mal dann rüber mal gucken, rüber zu meiner Frau gucken, ob die darüber jetzt wirklich lacht, ob die das lustig findet, weil ich das zum Teil, ähnlich wie du das auch analysiert hast, schon ein bisschen sehr makaber an einigen Stellen finde und halt, wie du schon sagst, auch frauenverachtend, frauenfeindlich. Schwulenfeindlich auch, ganz genau. Das waren alles so Punkte, die mich überrascht haben, dass das heutzutage im Kino noch so einen großen Anklang findet.
Ich denke, das hängt schon auch mit der deutschen Tradition der Komödie zusammen. Und zwar dieser Tradition, die eben übrig geblieben ist. Also als 33 quasi die gute deutsche Komödie emigriert ist, nach Hollywood emigriert ist, dann blieb eben dieser Rest. Und damit meine ich dann zum Beispiel die Feuerzangenbowle und all das. Dadurch ging aber jetzt nicht nur gegen gute Autoren und gute Regisseure verloren, die dann in Hollywood Karriere machten, sondern ich glaube auch eine gewisse Art des komödiantischen Denkens ging verloren. Und ich meine damit, dass eigentlich die Komödie ja sehr eng mit der Psychoanalyse korrespondiert. Das ist ja ganz erstaunlich. Das sieht man in amerikanischen Komödien, übrigens auch in diesen ganzen Vulgärkomödien von Judd Apatow oder so, dass es dort ganz stark um Ödipuskomplex, um die Rolle der Mutter geht, um das Fäkale, also auch diese ganz nahe Verbindung zum Kot, auch diese ständige Beschäftigung mit dem Analen jetzt in den neuen Komödien. Das heißt, dort finden wir sehr viel Sigmund Freud, der natürlich in der Nazi-Zeit eben sozusagen die Persona non grata war. Das war ja für die Nazis in Anführungsstrichen das jüdische Denken, ja. Und das ist aber zugleich ein Denken, das man unglaublich produktiv machen kann für Komödien. Und das kann man tatsächlich in Hollywood beobachten, in den 30er Jahren schon und bis heute eigentlich. Und das ist eigentlich nie mehr zurückgekehrt, dieser spielerische Umgang damit, den man dann auch auf intellektuellem Niveau bei einem Woody Allen beobachten kann, aber den eben auch bis zu Hangover oder sonst was. Nicht, dass ich diese Filme jetzt da alle gut finde, aber es ist zumindest ein interessanter Umgang damit und was hier geblieben ist an der deutschen Komödie und bis heute so da ist, das ist eigentlich eine Verdrängung all dessen, was zum Beispiel die Psychoanalyse hervorgebracht hat. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch sehr schnell so etwas wie Frauenfeindlichkeit, wie Schwulenfeindlichkeit oder wie auch eine ungeheure Prüderie einfach, die aus den deutschen Komödien so spricht. Und das ist, glaube ich, ganz interessant und hängt sicherlich mit der deutschen Geschichte zusammen. Und man kann das verfolgen, dass es da wenige Ausnahmen in der deutschen Filmgeschichte gibt.
Ja. Und ich glaube, es geht auch so weiter. Jetzt kommt ja wieder von Schweighöfer. Vielleicht hast du ihn schon gesehen. Der Film 100 Tage. Weiß nicht, ob der genau die gleiche Richtung einschlägt. Auf jeden Fall hat man in den Trailern und in der Vorschau viel nackte Haut gesehen. Ich glaube aber hauptsächlich von den beiden Hauptdarstellern.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich freue mich natürlich unglaublich darauf.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, der Schweighöfer hat sich da schon sein Vorbild mit Til Schweiger rausgesucht, das kann man schon so sagen. Und nach seinem Wanted-Auftritt in der Amazon-Serie, die jetzt auch nach zwei Staffeln, ich nenne es mal, abgesetzt worden ist, wobei er, glaube ich, gesagt hat, er möchte wieder mehr Kino machen, das ist wohl die Begründung, die er so genannt hat, glaube ich aber eher schon, dass es auch an der Qualität gelegen hat, dass Amazon.
Aber die Serie lief ja zumindest die erste Staffel sehr erfolgreich in aller Welt.
Ja. Genau, ja, die erste Staffel gebe ich dir recht. Ich glaube aber genau, die zweite Staffel ist so irgendwie komplett untergegangen, unter ferner Liefen. Also ich habe das gar nicht groß mitbekommen, dass dann die zweite Staffel da war und ich befürchte, dass die deutlich bei den Abrufzahlen deutlich runtergegangen ist und dass dann Amazon auch gesagt hat, okay, wahrscheinlich plus Schweighöfer, das Budget, dass es in der Summe zu teuer ist, um dann vielleicht eine dritte Staffel zu rechtfertigen. Oder er hat wirklich recht und er möchte einfach wirklich mehr Kino machen und er hat gesagt, gut, dann höre ich erstmal mit der Serie auf. Kann natürlich auch sein.
Das ist das Problem, dass es intransparent ist. Die haben zwar alle Daten von uns, aber wir haben nicht die Daten von Amazon oder von Netflix und wir wissen nicht, wie was geklickt wird, was wirklich sich auch angesehen wird, bis zum Schluss angesehen wird. Das wäre ja sehr, sehr interessant zu wissen. Wir blicken jede Woche auf die Kinocharts und das ist natürlich auch immer Abbild dessen, was der Gesellschaft gefällt oder vielleicht auch ein Abbild der Gesellschaft selbst. Das wäre hochinteressant, da was bei Netflix und Amazon zu wissen. Ja, aber leider erfahren wir da nichts. Sicherlich aus gutem Grund veröffentlichen die das nicht, allein schon was die Konkurrenz anbelangt. Aber das ist deshalb alles im Reich der Spekulation.
Ja, absolut. Bevor wir zu den Filmen kommen oder Serien, die wir beiden zuletzt gesehen haben, ich habe zum Beispiel auch deine Kritik sehr genossen zu Justice League. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mittlerweile so deine Lieblingskritik ist. Also ich fand sie sehr gut. weil eigentlich das alles aussagt, was der Film auch aussagt. Das fand ich eine sehr gute Idee von deiner Seite aus. Für die noch nicht gesehen haben, schaut mal bei die Filmanalyse bei YouTube. Ich werde es auch noch natürlich verlinken. Mal rein, lasst auch mal, wie man bei YouTube so schön sagt, lasst mal ein Abo da. Da freut sich der Wolfgang sicherlich. Findet man dich eigentlich anderweitig noch? Schreibst du eventuell auch Kolumnen oder sowas? Oder
ja, man findet das wirklich über Facebook und natürlich über Twitter. Und dort findet man aber auch, was ich sonst alles so mache. Also ich halte relativ viele Vorträge oder schreibe für verschiedene Zeitungen. Also da sieht man, was ich so alles mache. Das poste ich da eigentlich immer.
Super, das werde ich dann passend auch nochmal in den Shownotes und auf der Webseite verlinken für die, die dort mal reinschauen möchten. Ja, Wolfgang, was haben wir denn zuletzt gesehen? Natürlich du als Gast darfst vorlegen, vielleicht auch, was du zuletzt im Kino gesehen hast oder wenn du was anderes auf dem Herzen hast, gerne.
Ich habe zuletzt diesen Thriller gesehen, Nur ein kleiner Gefallen und bin überhaupt nicht begeistert von diesem Film, weil er eigentlich eine ganz schöne Idee hat, aber dann in der letzten Stunde eigentlich nur noch erklärt und eine wirklich irrsinnige Plotkonstruktion mühsam irgendwie versucht, dem Zuschauer unterzujubeln. Also das liest man selbst in den schlechtesten Agatha Christie-Romanen besser. Und das Einzige, was an diesem Film wirklich interessant ist, sind die Outfits von Blake Lively, ja, die wirklich hervorragende Outfits trägt, wunderbare Anzüge und Broschen, Krawatten und Hüte. Das ist sehr interessant. Also davon wünscht man sich eigentlich mehr. Das ist auch ein interessanter Typus, den sie so da vertritt, den es in Hollywood immer wieder mal gab, aber der tatsächlich sich etwas rar gemacht hat in den vergangenen Jahren. Und das war für mich das Highlight, das zu sehen. Ansonsten ist der Film wirklich am besten schnell zu vergessen.
Ja, ist von Paul Feig, ne? Oder Paul Feige.
Ja, ja.
Den kennt man natürlich auch eher aus dem Komödiantischen, wie leider dem Ghostbusters-Reboot, Brautalarm, Taffe Mädels. Das sind so die Filme, die mir spontan einfallen aus den letzten Jahren. Er ist ja, wie gesagt, eher bekannt dann halt auch auf Komödien, vielleicht auch wirklich den Fokus auf Komödien mit starken Frauen, wo er es eher umdreht, siehe Ghostbusters, die Männer eher mal ein bisschen klischeehaft blöd darzustellen. Macht er das jetzt in diesem Film auch wieder? Vor allem, ich glaube, er hat ja eigentlich einen etwas ernsteren Ansatz diesmal, oder ist es auch, geht es eher in das Komödiantische?
Also der Mann, der Protagonist, hat sicherlich auch mehr Schwächen als die beiden Frauen, aber es ist jetzt nicht irgendwie besonders gegen den Strich gebürstet oder so. Es ist ein ganz normaler Thriller, wie man sowas auch schon oft gesehen hat. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendeine Agenda dahinter ist. Bei diesen Komödien war das ja was anderes, dass man auch die Frauen in anderer Weise darstellt, auch bei Brautalarm eben auch den Frauen diesen Vulgärhumor zugesteht. Das ist jetzt hier nicht irgendwie besonders interessant. Also da kann man nicht sagen, da lohnt sich jetzt die große Gender-Analyse oder so. Ich sag mal, das, was noch Glanzmomente in diesem Film bildet, das hat man aber auch schon vorher gesehen und auch besser gesehen und so. Also das würde ich auf keinen Fall in diesem Fall einmal überinterpretieren. Nein.
Okay. Gut, dann werde ich den meinen. Also bei uns im Kino läuft er aktuell. Ich glaube, der ist schon gestartet am, ich glaube jetzt vor ein paar Wochen oder so, oder vor einer Woche, weiß ich gar nicht genau. Ich habe zuletzt, oder einer den Film, den ich zuletzt gesehen habe, war, jetzt muss ich kurz nachdenken, Operation Overlord.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Den hast du auch gesehen, da bin ich mal auch auf deine Meinung gespannt. Vielleicht hole ich kurz mal ein bisschen zu der Geschichte aus, beziehungsweise ich glaube über den Film, also die Story werde ich jetzt nicht im Detail erzählen. Es geht halt um die Invasion von England nach Deutschland im Zweiten Weltkrieg, D-Day. Und dort soll ein Einsatztrupp halt abspringen und soll ein Stützpunkt vorab ausschalten, damit die dann halt, ich glaube mit den Schiffen dann ich weiß nicht, ob es um Artillerie ging oder irgendwas, sollen sie auf jeden Fall ausschalten. Das spielt auch gar nicht mehr so eine große Rolle. Die finden dann halt ein Labor der Deutschen und dort passieren so ein paar Sachen. Geht in die Richtung Übersoldat züchten, was dann vielleicht mal klappt oder auch eher nicht klappt. Es ist sehr trashig angehaucht. Was ich ganz interessant an der ganzen Geschichte finde, generell finde ich ihn optisch eigentlich ganz nett gemacht. Auch diese Effekte, auch diese gorigen Effekte, die Effekte, wo man wirklich so, ich sag mal, zombieartige Wesen sieht, fand ich schon sehr cool. Vor allem für das kleine Budget sehr gut gemacht. Ich fand es interessant, dass das wieder ein Abrams-Film ist und von Bad Robot produziert ist. Und ich erinnere mich im Frühjahr, wie auf Netflix der letzte Cloverfield lief. Da wurde immer angekündigt, ja, im Herbst kommt schon der nächste Cloverfield. Und das sollte eigentlich ein Prequel zu der Cloverfield-Serie sein, wo sie sich aber nach, glaube ich, den ersten Screenings auf Filmfestspielen dagegen entschieden haben, weil der Film wohl ja auch für sich gut steht, ohne dass er das Branding Cloverfield benötigt. Also so habe ich jedenfalls die ganze Geschichte drumherum mitbekommen. Und ich finde alleine gerade die
Anfang, dass das gar nichts damit zu tun hat, und dachten sie, ach Gott, was haben wir denn jetzt? Dann geben wir dem Kind einen anderen Namen.
Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich den Film gesehen habe. Na, an welcher Stelle hätten sie denn eventuell irgendwie die Richtung Cloverfield einschlagen sollen oder können? Vielleicht, dass sie beim Züchten dann vielleicht das eigentliche Cloverfield-Monster züchten, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, weil es kam ja, so viel ich noch in Erinnerung habe, eigentlich eher aus dem Weltraum. Also genau, ist die Frage, wie sie das hätten irgendwie verbinden wollen. Also das bleibt uns wahrscheinlich für immer vorbehalten. Vielleicht auch gut so. Ich fand die Anfangsszenen sehr stimmig, gerade die Szenen am Anfang im Flugzeug, bis sie gelandet sind, waren sehr, sehr cool, erinnerte mich stark an Band of Brothers oder The Pacific, die bei den HBO-Serien, oder natürlich James Ryan, wobei es natürlich da eher um die Fallschirmspringer jetzt ging, also ähnlich wie bei Band of Brothers. Also in der Summe fand ich es ein sehr amüsanten, kurzweiligen Film, schöner Trash-Film, wenn man es gerne so sagen möchte, aber in der Summe hatte ich eine gute Zeit in dem Film, sagen wir es mal so.
Ich nicht. Ich habe
du nicht.
Gelitten und es war grässlich mit anzusehen, weil dieser Film von Anfang an unglaublich schrill daherkommt und sagt, jetzt lach mal. Also ist das nicht eine irre Geschichte, die wir dir erzählen? Und in einem solchen Moment ist für mich immer sofort die Trotzreaktion, nee, stimmt gar nicht. Und tatsächlich hat man das in dieser Art nun in lauter B-Movies, das wird ja alles so zusammengesteckt, das ist ein bisschen auf Hochglanz dann poliert in dieser Produktion, aber man hat es alles schon furchtbar oft gesehen. Und es ist ein Film, der wirklich einfach nur davon lebt, ein bisschen Nazi-Kolorit mit irgendwelchen Genres zu mixen. Und es ist ein Film, der auch überhaupt keine wirkliche Idee hat, also der auch nicht tatsächlich in irgendeiner Weise grenzüberschreitend ist, der wirklich tatsächlich es ja schaffen könnte, durch diesen starken Genrebezug etwas Interessantes zum Nationalsozialismus zu sagen. Ja, das macht dieser Film ja überhaupt nicht. Er ist einfach nur plump und ruft all das Zeugs auf, was man halt kennt, also diese Nazis und all das, das geistert eben durch die Filmgeschichte, und der Film greift nochmal darauf zurück, aber es ist wirklich so ein aufdringliches Lachen hinter vorgehaltener Hand, das mir einfach zuwider ist, weil es mich furchtbar langweilt.
Okay. Hast du denn mitbekommen, der Schauspieler Wyatt Russell, wer die Eltern sind?
Nein.
Das ist der Sohn, also das ist dieser blonde einer der Hauptdarsteller. Das ist der Sohn von Kurt Russell und Goldie Hawn.
So.
Ich habe nämlich beim Schauen immer
die ganze Zeit. Ich glaube, ich hätte lieber Goldie Hawn in dem Film gesehen.
Der Tod steht dir gut. Ja, das wäre vielleicht noch besser gewesen. Geht ja auch fast in die Richtung mit den Körpern, was die da so angestellt haben. Ja.
Das ist jetzt okay. Ja, so ein interessantes, es ist eine alte Entwicklung, aber das erlebt man jetzt häufiger, dass irgendwelche Söhne und Töchter spielen halt jetzt auch ein bisschen in Filmen mit. Was sollen sie auch sonst machen? Wahrscheinlich haben sie in der Regel nichts gelernt. Und dann trägt der Name zumindest durch die eine oder andere Produktion. Das ist ja bei Patrick Schwarzenegger auch nicht anders.
Ja, wobei, sieht man ihn schon häufig?
Er hatte jetzt einen großen Film. Aber dieser Film war sehr, sehr schlecht. Also, ja.
Okay, habe ich den, glaube ich, nicht gesehen. Also, ich kann mich jedenfalls jetzt nicht dran erinnern. Ich finde dann eher vielleicht ein Beispiel, die mittlerweile doch häufiger auftritt in Filmen. Ich bin jetzt auch kein Fan von ihr, aber sie ist halt auch prominent oder hat prominente Eltern, ist halt Dakota Johnson, die man halt durch die Twilight-Filme halt besser kennengelernt hat. Ich meine, ich habe sie zuletzt auch in irgendeiner irgendeinen Film noch oder im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall macht sie weiterhin auch weiterhin Filme. Und sie hat halt die Eltern Don Johnson und Melanie Griffiths. Von daher ist sie halt auch an der Stelle genau in dem, passt sie genau in das gleiche Schema wie jetzt gerade der Herr Russell.
Ja, wir leben in einer Vererbungsgesellschaft und da wird natürlich auch nicht nur das Vermögen vererbt, sondern auch der Ruhm. Das ist einfach so. Wird übrigens sehr wenig drüber gesprochen, auch in Hollywood interessanterweise nicht. Also die haben die ganze Zeit über MeToo und all das gesprochen und wie schwierig es Minderheiten vor und hinter der Kamera haben und all das. Und dass es diese patriarchalen Machtstrukturen gibt, worüber sie allerdings nicht gesprochen haben, ist die ganzen Strukturen, die in Hollywood vererbt werden. Und das ist ein bisschen wie das Tabu in Deutschland, dass man auch hier in der Regel nicht über Erbschaften spricht. Und wer nur die Erbschaftssteuer ein bisschen erhöhen will, bekommt sofort von allen Ecken und Kanten einen auf den Deckel. Da rufen die Leute dann Enteignung. Und es ist interessant, dass das nicht angesprochen wird. Und man würde nämlich dabei auch offenlegen können, dass es natürlich in Hollywood nicht in erster Linie darum geht, wer das größte Talent hat, wer am meisten sein Handwerk beherrscht, der wird auch der große Star, sondern es sind eben sehr viele Zufälle. Es ist natürlich die Besetzungscouch, aber es ist auch der gute alte Name, der noch ein paar Generationen weiter trägt, wenn man dann nicht zugleich noch ein paar andere Dinge anstellt, was ja diese Kinder von Stars auch oft tun. Aber das ist ganz interessant, dass über diesen Aspekt in Hollywood nicht gesprochen wird, weil dann wäre es ein bisschen unbequem. Und so applaudiert man ein bisschen Meryl Streep und allen tut das gut, ja.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Dann gibt es eine Fortsetzung, da würde mich nur interessieren, ich habe nämlich noch nicht gesehen, oder es gibt generell momentan ja in Hollywood einen kleinen Trend, der jetzt scheinbar ein bisschen mehr wird. Ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt. Ich meine solche Filme, die nur auf dem Desktop oder auf dem Handy spielen, wie zuletzt der Film mit John Cho. Mhm. Ich komme auch gerade auf den Namen nicht. Weißt du, was ich meine? Wo sind die Kriminalfall?
Jetzt kommt, Dark Web Teil 2 im Prinzip. Den habe ich
genau,
aber
auch
nicht
gesehen.
Ich bin aber, ja, genau. Ja. Ich bin aber ganz gespannt, was das sein wird.
Ja.
Also ich finde, das ist auf jeden Fall aus einem medienwissenschaftlichen Gesichtspunkt immer ganz interessant, sich anzusehen, ob die Filme dann wirklich so geglückt sind, ob sie tatsächlich etwas hinzufügen zu dem Diskurs, der ohnehin schon da ist. Das wage ich zu bezweifeln und ich kenne da eine Reihe, die aus 4 Filmen besteht und über die wir heute sprechen, die das eigentlich alles schon verhandelt.
Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Einen letzten Punkt möchte ich noch gerne von dir hören, weil vielleicht hast du schon eine Kritik dazu online, ich habe es nicht gesehen. Ich möchte ganz kurz über das Verbrechen von Grindelwald sprechen, nämlich über das neueste Harry Potter Spin-off. Vielleicht Hintergrund. Ich habe die Bücher nicht gelesen von Harry Potter, habe aber die Filme alle gesehen und fand die zunehmend schlechter. Also vor allem seitdem David Yates die Regie übernommen hatte, fand ich das immer so ein Einheitsbrei und ich fand, er konnte das nie richtig gut für mich jedenfalls rüberbringen. Und das fand ich jetzt auch bei den Tierwesen 1, es plätscherte so vor sich hin und jetzt beim zweiten Teil haben sie für meines Erachtens leider nicht daraus gelernt und den Film eigentlich sogar, der ist sogar noch ein Ticken schwächer als der erste, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass sie die Kurve kriegen und den Film interessanter, also einen interessanteren Film machen können, weil ich die Stärken in dem Film finde ich halt, ist theoretisch Dumbledore, der aber leider viel zu wenig auftaucht. Ich finde die Szenen in Hogwarts ganz nett, aber ich finde Hogwarts wirkt heutzutage oder generell auch die Effekte zum Teil wirken halt alle irgendwie so aus der Konserve und kommen nicht mehr so natürlich und so urig, sympathisch rüber wie in den Harry Potter Teilen. Und ja, da würde mich mal interessieren, ob du da eine Meinung zu hast, vor allem generell vielleicht zu Harry Potter, aber gerade jetzt auch zu der neuesten Fortsetzung zu den Fantastischen Tierwesen.
Ich kann da gar keine Meinung abgeben, weil ich die Fantastischen Tierwesen Teil 2 nicht gesehen habe. Ich habe den ersten Teil gesehen und fand den unglaublich langweilig und dröge und auch in einer Ästhetik, in diesem merkwürdigen Grau und da ist so ein Filter drüber gelegt und das soll dann den ganzen Film übertragen, dass ich das wirklich nicht ausgehalten habe und es auch wirklich lächerlich finde, da so ein dünnes Handlungsfältchen auszuwalzen zu, weiß ich nicht, wie viele Filme da geplant sind, dass mich das nicht weiter interessiert hat und dass ich mir wirklich diesen zweiten Teil mal geschenkt habe, weil ich dazu keine Analyse machen wollte, musste und auch sonst nicht irgendwie angefragt wurde, dazu was zu machen. Ich war also dankbar, das nicht sehen zu müssen. Ansonsten ist die Harry Potter-Reihe auch nicht das, was ich mir freiwillig nochmal ansehen würde. Ich glaube aber, dass sie natürlich sehr prägend ist und dass sie ja sehr demokratisch ist, sagen wir so. Also sie ist in einem langweiligen Sinne demokratisch, und Demokratie ist auch langweilig, das ist aber oft ganz gut, dass sie langweilig ist. Ja, es sind halt zähe Prozesse, bis man zu irgendetwas kommt, und so ist es auch ein bisschen bei Harry Potter. Warum sage ich das, ist das demokratisch? Nämlich insofern, weil Harry Potter natürlich am Ende den Zauberstab nicht annimmt, also er nimmt das Zepter nicht an, er will nicht der Herrscher, also der König oder gar der Diktator oder sonst irgendetwas werden, sondern er baut eigentlich darauf, dass er zwar Harry Potter bleibt, aber dass er nicht die Macht auf seiner Person, in seiner Person ganz vereint. Das ist konstitutionelle Monarchie, das ist natürlich Großbritannien. Insofern will diese Harry Potter-Reihe zunächst einmal nichts Böses. Man kann natürlich über einzelne Figuren sprechen, auch wie da gewisse Bankerfiguren auftauchen. Da ist es ja nicht schwer, auch antisemitische Stereotypen wiederzufinden und so. Aber lassen wir das mal kurz weg und schauen mal sozusagen auf diesen großen Erzählbogen. Dann ist das halt eine Coming-of-Age-Geschichte, die am Ende in der Normalität ankommt, nach viel Zauberei. Das ist in Ordnung, aber das hat mich wirklich nie besonders fasziniert. Ich habe die zwei ersten Bücher gelesen und musste aber feststellen, dass mich das stilistisch überhaupt nicht interessiert, was da eigentlich passiert. Und insofern habe ich mir dann auch nur die Filme noch angeguckt, der Vollständigkeit halber, und gut ist.
Nur damit ich es einmal gehört habe, weil das war gerade in den Anfang der 2000er ja immer so, ich sag mal, der Zweikampf auch an den Kinokassen, Harry Potter oder Herr der Ringe. Bist du dann eher ein Freund von Herr der Ringe oder Fantasy generell
weniger? Gar nicht. Also Herr der Ringe, da bin ich auch, also ich schlafe nie im Kino ein. Ich bin tatsächlich beim dritten Herr der Ringe Teil einmal eingeschlafen, aber ganz bewusst. Also ich saß dort mit Freunden und kam nicht weg. Ja, ich wusste nicht wohin. Ich musste mit denen also da sitzen, weil die auch gefahren sind und so. Also ich konnte nicht fliehen. Und ich saß in diesem Saal und es war schön warm, und ich habe dann irgendwann beschlossen, es ist doch ganz günstig, jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde zu schlafen. Dann hat man nachher mehr Kraft, um was gegen den Film sagen zu können. Und das kann man ja mitunter. Man macht 45 Minuten die Augen zu, macht sie wieder auf und alle Figuren stehen noch an derselben Stelle.
Ja, sehr schön.
Insofern reizt mich Herr der Ringe auch nicht besonders. Nur gegen ein verdammt hohes Honorar würde ich sie mir nochmal ansehen.
Aber dann die Extended, ja. Extra lang. Ja, sehr schön. Okay, ich glaube, von den Filmen, wo wir jetzt so langsam in die Richtung gehen, gibt es, glaube ich, meines Wissens keine Extended Versions, aber es ist schon eine kleine Reihe geworden mittlerweile. Der letzte Teil ist auch schon ein bisschen her, und ich freue mich, dass du selber von dir aus gesagt hast, hey, lass uns doch mal darüber reden, weil im Cinecast ist es noch nicht wirklich groß aufgetaucht, ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, obwohl ich halt ähnlich, glaube ich, wie du, ein großer Freund dieser Reihe bin, und wo es dann auch mittlerweile auch eine Serie zu gab, da sprechen wir sicher gleich auch noch mal kurz drüber. Okay, genau. Und auch da steht wohl eine dritte Staffel in den Startlöchern, nur sie wurde von Weinstein produziert und deswegen gibt es da momentan noch irgendwelche Querelen im Hintergrund, bis die dritte Staffel eventuell released wird. Aber worüber sprechen wir eigentlich? Und wir fangen, denke ich, ganz vorne an. Wir sprechen natürlich über die Reihe Scream, oder der erste Teil hieß sogar, glaube ich, als Untertitel Schrei, ja, damit man als Deutscher auch weiß, was denn Scream bedeutet. Und ja, ich würde dir gerne den Vortritt lassen. Wie bist du zu Scream gekommen, oder wann hast du Scream, in welchem Alter hast du Scream zum ersten Mal gesehen? Hast du es sogar im Kino gesehen? Ich weiß gar nicht, der lief 96, ja.
Also Kleinkinder lässt man ja in der Regel noch nicht solche Filme gucken. Den habe ich nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn irgendwann später, ich glaube allerdings noch auf Videokassette, bei Nachbarn gesehen, die älter waren als ich und die ein bisschen so auch alle so aussahen, wie die so in Scream aussahen. Und das war damals für mich sicherlich ganz besonders, das dann schon sehen zu können. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht irgendwie so 11, 12, 13, irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe das dann also auf Videokassette gesehen und habe im Kino erst den vierten Teil tatsächlich gesehen. Alles andere habe ich nur im Home-Video-Segment gesehen. Aber für mich ist diese Reihe wirklich großartig. Zunächst einmal, weil sie etwas tatsächlich in damit beginnt was. Also die Filmanalyse war, ich glaube, die erste Filmanalyse oder die zweite Filmanalyse war tatsächlich zu Scream 4, die ich je gemacht habe. Und das war für mich sicherlich auch schön, das mit sowas starten zu können, weil man dort auch eben schon sehr gut zeigen konnte, wie theorielastig man eigentlich auf diesen Film blicken kann oder sogar blicken sollte. Und es ist für mich aber auch so, es gibt ja Star Wars Fans zum Beispiel, die sind dann berührt wirklich, wenn sie Luke Skywalker nochmal sehen oder so, ja, wenn es da eine Fortsetzung gibt oder irgendetwas. Und ich bin tatsächlich fast persönlich berührt, ja, wenn ich Sydney Prescott, also die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur von Neve Campbell gespielt, sehe, weil mich überhaupt diese Reihe tatsächlich berührt, weil sie an großen Fragen interessiert sind, die auch mich eigentlich seit vielen Jahren beschäftigen. Und ich habe diese Reihe deswegen so unglaublich geschätzt, weil sie diesen Fragen immer sehr vehement nachgeht und das eben jetzt schon über so lange Zeit. Und ich bedauere es, dass es wahrscheinlich ja keinen fünften Teil geben wird, zumindest nicht von Wes Craven, weil Wes Craven nicht mehr lebt. Aber das ist tatsächlich etwas, was mich wirklich bewegt, kann ich sagen, weil ich eben diese Reihe nie als so eine Schockerreihe einfach gesehen habe, nie als Teenie-Horror oder so, was sie natürlich auch ist, diese Reihe, aber mich haben da ganz andere Fragen interessiert und deswegen sind auch für mich diese Figuren, also einmal Sydney, Dewey und Gail, also die Reporterin und der Sheriff, das sind für mich diese drei eigentlich ganz große Figuren, die da aus den 90er Jahren bis heute präsent sind, die durch vier Filme durchgehen und die nicht nur viel Trash da erlebt haben auf der Leinwand zusammen, sondern das sind wirklich Figuren, die eigentlich große Fragen stellen zu dem, wo wir uns da heute befinden.
Okay, ja, ich bin auch ein großer Freund von, oder das ist auch für mich einer der Stärken der ganzen Reihe, wenn ich Randy erwähne, Jamie Kennedy, der den gespielt hat, der halt so das Ganze so ein bisschen halt immer analysiert hat. Wir sind in einer Fortsetzung, wir sind in einem dritten Teil und halt diese Gesetze von Filmen, gerade von Horrorfilmen natürlich mit in die Waagschale legen, das fand ich halt immer sehr charmant und hat natürlich so ein bisschen gerade die Filmnerds so ein bisschen noch mehr angesprochen. Oder halt auch diese selbstreferenziellen Szenen. Ich glaub, im dritten Teil wird dann irgendwie Step 3 gedreht. Also genau. Im Grunde die Filme zu den Morden, die dort in dem kleinen Ort Woodboro, glaube ich, ne? Woodboro, ist richtig?
Ja.
Woodboro, genau. Die dort passieren. Ich fand gerade diese Meta-Ebenen oder dieses fast schon Film-Inception-mäßige fand ich halt immer sehr cool gemacht. Und genau wie du sagst, mir war da auch gar nicht mal im Hauptfokus der reine Slasher oder das reine, ich laufe jetzt hinter den Frauen oder hinter der Teenie-Gruppe her und versucht die umzubringen, also Ghostface. Ich fand halt auch immer eher so die ganzen Randaspekte oder die anderen Aspekte halt interessant. Oder halt auch, natürlich rätselte man natürlich bei jedem Teil mit, wer ist denn Ghostface diesmal? Ne? Also auch das hat natürlich so ein gewisses Element in der Reihe, wo man jedes Mal halt erstmal überlegen muss, ha, wer könnte es denn sein, der könnte es sein. Na klar, beim zweiten, dritten Mal schauen weiß man es, aber selbst dann achtet man eventuell auf andere Feinheiten. Und das, finde ich, macht halt so ein bisschen, oder für mich auch die Serie halt auch aus. Und es wäre natürlich für mich interessant, wenn du sagst, die drei Hauptdarsteller, wobei sich ja zwei sogar dann privat, zwei privat zusammengefunden haben, nämlich Courtney Cox, den man ja auch von Friends dann kannte oder kennt, und David Arquette, die hatten sich ja, glaube ich, im ersten Teil kennengelernt und ich meine, die waren sogar verheiratet, ganz genau weiß ich nicht, aber ich meine, die waren sogar verheiratet und das war natürlich auch immer so eine Beziehung in den Filmen zwischen den beiden. Und Neve Campbell natürlich, das Mädchen, das dann halt diese ganzen Sachen miterlebt hat, das wird übrigens in der Serie ja auch, also nicht Neve Campbell, aber auch in der Serie wird das halt ähnlich aufgebaut, also man könnte die Serie so als leichtes Reboot sehen, auch mit einer jungen Darstellerin, die halt ein ähnliches Leben oder eine ähnliche Tragödie erlebt wie Neve Campbell. Aber erzähl mal ein bisschen gerne auch von, was du genau explizit jetzt meinst, wo du, was für Stärken du gesehen hast, gerade in diesem Dreigespann.
Also dieses Dreigespann, man muss vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Also es stimmt, dieser Film arbeitet ganz stark mit Referenzen. Das ist ja sehr typisch für den 90er-Jahre-Film. Also das finden wir ja auch zum Beispiel schon bei Reservoir Dogs von Tarantino und bei den vielen nachfolgenden Filmen von Tarantino. Und wir können jetzt zig Filme nennen, die permanent mit Referenzen aus der Filmgeschichte oder sonstigen Popkultur arbeiten. Ich glaube aber, dass Scream tatsächlich noch einen Schritt weiter geht. Und wir müssen bedenken, das Ganze ist also in den 90er Jahren nach 89, nach dem Fall der Mauer. Also eigentlich dann, wenn der amerikanische Politologe Francis Fukuyama sagt, wir befinden uns jetzt am Ende der Geschichte. Der Westen hat gesiegt, es gibt keine Alternativerzählung mehr und jetzt bereiten wir eigentlich nur das, was wir haben, immer wieder auf. Das kann ein bisschen langweilig werden, sagt er ja auch am Ende seines berühmten Essays zum Ende der Geschichte, aber so ist es nun mal. Und tatsächlich geht der Film erstmal auf diese These natürlich ein. Er sagt, da kann gar nichts Neues passieren und deswegen gibt es diese Referenzen. Also er sagt, das war schon an Halloween so, das war an Freitag der 13. so, das ist Freddy Krueger und so weiter. Und die Figuren wissen auch darum, dass sie sich im Prinzip in diesem Endstadium befinden und sie lassen jetzt nur noch diese Referenzen spielen, arrangieren sie neu, das ist quasi ein Remix, das ist Samplen, das ist auch all das, was man aus der Musik, aus der DJ-Szene kennt. Und man muss aber auch bedenken, wir haben immer diese Frage, was ist Realität, was ist Fiktion? Das durchzieht ja eigentlich diese ganze Reihe und die Antwort ist sehr fatal. Sie ist nämlich nicht in klassischem Sinne kulturkritisch, wie man das vielleicht noch bei einem Günther Anders oder bei einem Theodor W. Adorno finden konnte. Also, dass man sagt, es gibt so eine Scheinwelt, die aus Hollywood zum Beispiel produziert wird und dahinter liegt die reale Welt, zu der müssen wir irgendwie zurück, so wie man beispielsweise wie heißt der Film mit Jim Carrey, wo er ausbricht,
Truman Show,
genau, dass es sowas gibt. Da gibt es sozusagen, am Horizont gibt es ein Loch und da können wir aussteigen. Und die Frage ist aber eben bei Scream, gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt diese Unterscheidung noch? Ist die überhaupt noch statthaft? Oder stimmt das, was Jean Baudrillard, ein französischer Theoretiker, in den 70er Jahren schon gesagt hat, in seinem Buch Agonie des Realen, dass es alles nur noch Simulation ist. Wir haben die Realität verloren. Wir befinden uns quasi in einer Simulationsschleife, in einer Hyperrealität, wenn man so will. Also Film ist quasi wirklicher als die Wirklichkeit. Und es gibt keine realen Ereignisse mehr. Baudrillard ging so weit zu sagen, damals, Anfang der 90er, er hat damals gemeint, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Und er ließ sich auch nicht davon abbringen, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, ich habe im Golfkrieg gekämpft, dann würde er sagen, das heißt ja gar nichts. Was er damit sagen wollte, war natürlich nicht irgendwelche Fakten zu leugnen, sondern es ging ihm vielmehr darum zu sagen, das ist eigentlich nur noch ein medial vermittelter Krieg, das ist eigentlich nur noch ein großer Informations- und Bilderkrieg und wir haben jeden Bezug zum Realen verloren und es gibt noch so etwas wie eine Simulation, die nur dazu da ist, um zu verdecken, dass es eigentlich eine viel größere Simulation gibt. Zum Beispiel bei Disneyland, wir gehen in Disneyland, sehen, ah, das ist eine simulierte Welt und wir verlassen Disneyland und glauben, wir sind eine Realität. Und da sagt Jean Baudrillard, das ist eigentlich das viel größere Disneyland. Und das ist das Grundthema dieser Scream-Reihe eigentlich zu sagen, wenn, also es ist ja erstaunlich, es gibt da einen bestialischen Mord und alle reagieren in diesem Ort Woodsboro schon darauf, außer die drei jetzt, also außer Sydney. Die anderen kommen erst dazu. Gail wird ja, also die Reporterin, wird ja erst im Laufe der Reihe eine andere Figur. Alle anderen Figuren reagieren darauf, als sei es ein Film. Sie machen sich sofort lustig, sie haben die Referenzen parat, sie spielen das Ganze schon sofort nach, es eignet sich alles schon zur Parodie. Und das wird ja immer weiter dann auch gesteigert, eben dadurch, dass es dann am Ende, dass es im dritten Teil dann ein Film im Film sozusagen gibt, also das Ganze spielt im Set oder im vierten Teil ist es so, dass wir erst einen Film sehen, dann sitzen zwei Mädels auf der Couch, die haben gerade einen Mord im Film gesehen und dann ermorden die sich und wir sehen, ach, das war auch wieder nur ein Film, ja, also das ist Film im Film im Film. Ja. Es gibt gar kein Entkommen mehr, wir fragen uns, gibt es da noch irgendwas jenseits dessen? Und Sydney und Huey und später dann noch Gail sind in meinen Augen so etwas, und Sydney ganz besonders so etwas wie tragische Figuren. Und die Tragödie ist etwas, was tatsächlich noch aus einer Zeit ist, wo wir sozusagen noch die Verbindung zum Realen hatten, wo wir auch noch so etwas wie Schicksal und sowas kannten, wo noch nicht alles Spiel mit Referenzen und Signifikanten war. Und sie versuchen sozusagen als tragische Figuren irgendwie diese Simulationswelt zu verlassen und das auch immer wieder in heroischen Akten. Das sieht man gerade am Ende. So wird auch dann Sydney immer dargestellt als Heroin, später auch die anderen beiden. Es ist ja interessant, dass diese drei sich auch am Ende des vierten Teils da nochmal treffen und sozusagen auch das heroische Subjekt beweisen können oder wollen zumindest, um das ganze Simulationsgeschehen zu verlassen. Also die Frage ist, hat Baudrillard recht? Ist es tatsächlich so fatal, wie er sagte, dass es keinen Ausweg mehr aus dieser simulierten Welt gibt, dass alles, was wir tun, eigentlich schon so ist, dass es digital ist? Und wir müssen uns natürlich fragen, das sind ja die Lehren aus einer Sendung wie Big Brother oder so, wo wir gemerkt haben, die verhalten sich im Prinzip so wie wir. Was heißt das eigentlich? Heißt das jetzt, dass sie sich normal verhalten haben, oder heißt das vielmehr, dass wir uns alle immer schon so verhalten, als sei eine Kamera anwesend, also als seien wir immer schon in einer simulierten filmischen Welt? Da ist also die Frage, ob es da einen Ausbruch gibt und ob es sozusagen heroische Subjekte gibt, die es schaffen, dem zu entkommen und wieder zu einer Realität zurückzukommen. Und ich weiß gar nicht, ob die Reihe diese Sache beantwortet. Sie ist zum einen kulturkritisch, was das anbelangt, aber zum anderen zeigt sie auch, dass es dass das so fatal ist, dass man vielleicht dem nicht mehr entkommen kann. Also im vierten Teil ist es ja auch so, und das ist ganz selten, ich glaube, es ist fast das einzige Mal, dass sogar Sydney am Ende des Films filmisch argumentiert und sagt ganz kurz, bevor man sie töten will, sagt sie, nein, du hast da was nicht verstanden, sagt sie zu der jungen Mörderin, du hast nämlich nicht begriffen, dass das Remake sich niemals mit dem Original messen sollte. Also auch sie argumentiert plötzlich in der Simulationslogik. Das heißt, sie ist auch wiederum Teil des Ganzen. Und das finde ich eine ganz große Frage, die wir uns heute stellen müssen und die auch eine ist, die man in den 70er Jahren schon finden kann, wo wir auch immer solche einzelnen kräftigen, kraftvollen, zum Teil auch gewalttätigen Subjekte haben, die irgendwie versuchen, aus dem System zu entkommen. Das ist natürlich in gewisser Weise auch problematisch. Also das heroische Subjekt kann natürlich auch äußerst brutal, gefährlich und sonst was sein. Zugleich ist aber das, glaube ich, schon etwas sehr, sehr Wichtiges, was uns heute noch viel mehr beschäftigt durch die Digitalisierung, die ja in Teil 4 nur so am Rande aufgegriffen wird, dass es so etwas wie ein Livestream gibt, dass jetzt quasi der Mörder der eigene Regisseur wird. Also das ist ja auch unsere Idee, wir entwerfen unser Leben selbst, wie die Künstler alle ihr Leben entworfen haben, ihre Kunstwerke entworfen haben. Und das ist etwas, was in dieser Reihe alles angesprochen wird. Und das ist tatsächlich dann, dadurch, dass die so immer wieder versuchen, da irgendwie dem zu entkommen und das eine große Tragik hat, das macht diese Reihe sehr berührend. Und es gibt diesen Bezug ja ganz deutlich. Also im zweiten Teil ist es so, dass so ein fiktives, antikes Stück aufgeführt wird und Sydney soll darin Cassandra spielen, also die blinde Seherin. Und da merkt man also diesen ganz klaren Bezug zu Tragödie, wo Wes Craven wirklich dieser Frage nachgeht. Und das ist sicherlich eine der Grundfragen und auch eine Frage, die dann auch in den 90er Jahren viele Denker, Intellektuelle beschäftigt hat, wie George Steiner oder Botho Strauß. Und das ist erstaunlich, dass wirklich die Popkultur das auf eine so kluge Weise aufnimmt.
Mhm. Du, genau, also ich habe Scream aus der Perspektive auch noch nie beobachtet. Bei Truman Show ist es ja recht eindeutig und da wird es ja direkt genau so demonstriert und erklärt, dass man halt versucht, aus dieser Simulation rauszukommen. Bei Scream habe ich so diese Schablone oder diese Idee noch gar nicht so verfolgt. Ist aber ein guter Ansatz, oder ein spannender Ansatz, weil für mich war es einfach immer erstmal, man macht sich halt über, wie ich am Anfang sagte, über verschiedenste Genre oder man verwendet die typischen Genre-Regeln, so wie es im Film auch gemacht wird, für einen ersten Teil, für eine Fortsetzung, für einen Reboot oder ein Remake, wie bei Teil 4 oder beim dritten Teil. Also ich, aus der Perspektive habe ich es immer mehr betrachtet, aber ich finde den Ansatz, den du dort erwähnst, halt wirklich sehr interessant und habe es so auch noch nie gesehen. Und eigentlich, wenn man das so jetzt weiter sich mal überlegt, eigentlich kommen die da ja nie raus aus dieser, wie du sie nennst, oder wie, diese Simulation. Also es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie rausbricht.
Nee, es ist dieser Wunsch. Also sie kehren im vierten Teil, kehrt Sydney nach Woodsboro zurück. Sie hat selbst ein Buch geschrieben. Also das ist natürlich auch immer, zum einen fiktionalisiert man sich damit, zum anderen ist es auch der Wunsch, dadurch frei zu werden. Aber tatsächlich holt sie das alles wieder ein. Sie schaut um sich herum und sie ist, erkennt sich in jungen anderen wieder. Es gibt eine ganz tolle Szene, wo sie im Nachbarhaus steht, wo gerade auf der anderen Seite wird ein Mädchen ermordet. Also da ist wieder dieser Maskenmensch, der dort mit dem Messer durch die Gegend rennt. Und sie schaut durch das Fenster und das Fenster ist natürlich nichts anderes als ein Bildschirm. Ja, das ist etwas, was schon jemand wie Willem Flusser sagen würde, wenn wir mit dem Auto fahren und aus der Windschutzscheibe schauen, dann ist das wie Kino. Und sie schaut quasi auch da in einen Film hinein. Und das ist immer wieder diese große Frage und die wird sehr, sehr intelligent verhandelt, manchmal sehr explizit und dann aber auch einfach so, dass man das gar nicht so nochmal gesagt bekommt und dann man sieht das, sie blickt durch ein Fenster und sie sieht dort sich selbst. Also sie sieht quasi ihr junges Ich, das dort verfolgt wird. Und insofern kann man sagen, wird sie, also können die sich nicht so einfach befreien. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ja Jean Baudrillard umgetrieben hat, schon in seinem Buch Der symbolische Tausch und der Tod. Also die Frage, ob der Tod als Ereignis tatsächlich diese Simulation unterbrechen kann, ob das etwas anderes ist. Baudrillard hat ja dann noch Texte über den Terrorismus geschrieben. Ein Buch heißt Der Geist des Terrorismus, wo er sich fragt, ob dieser islamistische Terrorismus zum Beispiel jetzt wirklich ein Ereignis ist, das diese Simulation unterbricht, oder ob das auch wieder so nur Teil der Simulation ist, dass es auch nur wie ein aufgeführter Film zu betrachten ist. Also dass es auch wieder hyperreal ist, wenn zum Beispiel das World Trade Center zusammenbricht, dass das zugleich eben diese ganz starke filmische Komponente hat. Also ob sozusagen der Terrorismus nur die dunkle Seite ist dieser simulierten Welt, aber dass es nicht das radikal andere ist. Das hat er sich immer wieder gefragt und hin und wieder gibt es dann auch diese Momente, wo bei Baudrillard tatsächlich so eben so etwas wie der Tod ein Ausweg sein kann. Zugleich zeigen diese additiv aneinandergereihten Morde der Reihe natürlich, dass der Tod genauso austauschbar ist. Im Übrigen auch so austauschbar wie ja der Mörder. Das ist ja ganz interessant im Vergleich zu jetzt Halloween zum Beispiel, wo wir Michael Myers haben und viele andere, Freddy Krueger oder so, die immer und immer wieder, die nicht tot zu kriegen sind ja die Mörder der einzelnen Filme durchaus tot zu kriegen, auch wenn man den zweiten, dritten, vierten Schuss dann noch braucht. Aber irgendwann sind sie tatsächlich tot. Was aber überlebt, ist die Maske. Das heißt, es überlebt das Zeichen. Und das Zeichen flottiert frei herum. Das würde Baudrillard sicherlich auch so sehen. Das flottiert frei herum, weil es nicht mehr an einen gewissen Inhalt gebunden ist. Das ist so ein bisschen, wie man das mit der Mode vielleicht sehen kann. Ja, also die Mode, also die zerrissene Jeans oder die Lederjacke oder irgendwelche Stiefel, die sind nicht mehr politisch aufgeladen und damit immer damit assoziiert, sondern auch der Manager eines großen DAX-Konzerns kann in Jeans auftreten, die stonewashed sind und all das. Das heißt, dieses Zeichen ist nicht mehr an einen konkreten Inhalt gebunden. Und genauso ist es auch mit der Maske. Die ist nicht mehr an eine konkrete Person gebunden. Und da das nicht so ist, können sie quasi auch nicht den Mörder, den Täter, ein für alle Mal loswerden, weil das Zeichen immer und immer wiederkehrt.
Genau, und das ist ja auch wirklich in die Popkultur eingeschlagen. Also ich sehe heute immer noch Autos, wo auf den Beifahrer sitzen oder so diese Ghostface-Maske dranhängt.
Ach, tatsächlich, ja? Also,
ja, da zucke ich immer, das ist das Schlimme, ich zucke da wirklich kurz zusammen, weil ich in dem Moment natürlich damit nicht rechne und dann plötzlich dieses Ghostface-Gesicht sehe, was ja übrigens auch so Anleihen hat von dem Gemälde Der Schrei, ne? Das war wohl ja. Sowohl, glaube ich, wie ich das damals gelesen habe, halt der Ursprung der Maske, ne? Und ja, also du siehst es halt immer noch und auch bei der Serie, da haben sie es ein bisschen versucht abzuändern. Für die dritte Staffel soll wieder das klassische Design verwendet werden, aber gut, aber auch die Abänderung war jetzt nicht so extrem. Aber man hat trotzdem weiterhin dieses weiße, starre Gesicht, diesen Schreiblick mit dem Schwarz zusammen, ne, komplett in Schwarz gehüllt, schwarze Robe, schwarzer Mantel, beziehungsweise Robe. Und ja, wie du schon sagtest, das ist natürlich super austauschbar, natürlich für eine Reihe, die du aufbauen willst. Du kannst den Mörder am Ende quasi sterben lassen und kannst trotzdem in einer Fortsetzung wieder in Anführungsstrichen den gleichen Bösewicht, nämlich Ghostface, losschicken und dann halt, dass da jemand anderes drunter steckt. Und du hast immer wieder andere Variationen, das Ganze zu verpacken. Andere Variation, wie das Ganze aufgelöst wird, wer denn der Mörder ist. Es gab ja auch immer wieder die Gerüchte, ja, irgendwann wird Sydney selbst Ghostface sein. Das wird auch in der Serie nochmal mit der Hauptdarstellerin so ein bisschen versucht zu machen, dass sie vielleicht wirklich in Wirklichkeit die Mörderin ist. Ich glaube auch, ich habe es jetzt nicht die letzte Zeit, ich habe es jetzt nicht in den letzten Wochen gesehen, es ist schon ein Jahr ungefähr wieder her, dass ich die Reihe gesehen habe. Aber ich meine doch auch, in einem Teil wird doch auch sogar so ein bisschen Richtung Sydney immer wieder mal tendiert, ja, sie ist das vielleicht wirklich oder sie ist das Problem, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Andeutungen, aber das wird nicht, also ich hätte auch erwartet tatsächlich, weil das auch ein bisschen so diese Genre-Logik ist, dass man das Ganze dann umkehrt. Aber das ist ausgeblieben, ja. Vielleicht wäre das in einem fünften Teil dann mal. Und es ist durchaus denkbar, also in der Logik würde das tatsächlich funktionieren, dass sie auch zur Mörderin wird, dass sie sich diese Maske aufsetzt. Das ist ja tatsächlich auch, dass es immer wieder dieses Spiel gibt, wer jetzt gerade diese Maske mal aufsetzt, um dies oder das zu machen, um jemanden zu erschrecken, auch einfach nur. Das heißt, man sieht auch, dass diese Maske auch überall ja präsent ist. Man kann sie kaufen. Also das meine ich mit einem flottierenden Zeichen, dass sie nicht mehr auf einen festgelegt ist, sondern auch wir können uns, und das ist natürlich ein schönes Beispiel mit den Autos, auch wir können uns jederzeit diese Maske zulegen und sie verweist auf keine tiefere Bedeutung. Und das ist vielleicht auch so ein entscheidender Satz, der im dritten Teil fällt. Popkultur ist die Politik des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir uns mal anschauen, gerade die Netzkultur und Netzpolitik, die wir da so erleben, gerade diese ganze Meme-Kultur, da erleben wir ja etwas ganz Ähnliches. Also dort haben wir auch Memes, die immer wieder neu mit Inhalt aufgeladen werden. Also es gab ja jetzt kürzlich, ist bei Twitter und sonst wo dieses Foto real, viral gegangen. Da ist so ein Mädchen auf einer, zu sehen und ein Junge bedrängt sie so und quatscht ihr da irgendwas ins Ohr. Das Bild hast du wahrscheinlich auch gesehen. Und das wurde dann immer wieder neu arrangiert. Also was sagt er ihr? Sagt er jetzt ihr, also ich erkläre dir jetzt mal, wie du, in welcher Reihenfolge du die Star-Wars-Filme sehen sollst. Oder ich erkläre dir jetzt mal, warum die AfD eigentlich eine tolle Partei ist. Oder umgekehrt, ich erkläre dir jetzt mal, warum Robert Habeck der Beste ist. Also es ist alles möglich. Und das Bild funktioniert immer damit. Es ist ganz egal, was man sozusagen den jungen Mann, der jungen Frau ins Ohr quatschen lässt. Und das ist quasi diese Meme-Kultur und so funktioniert auch diese Maske. Insofern ist das, ohne dass es so ganz viel schon ins Digitale hineingeht, ist das eigentlich schon Proto-Digitalität in den 90er Jahren, die wir da beobachten können. Und das macht diese Serie sicherlich auch so genial. Und ich glaube auch, dass hier man nicht sagen kann, naja, das ist dem Regisseur so unterlaufen, sondern ich glaube, dass Wes Craven tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gespür hatte dafür und dass gerade auch diese Selbstaussagen von Figuren zur Referenzialität des Films oder so, dass man da sehen kann, dass das ungeheuer durchdacht ist. Es war ja auch als Trilogie anfangs gleich angelegt, also es sollte nicht einfach irgendein Schocker sein, den man dann beliebig fortsetzt. Und das sieht man, dass diese vier Teile keineswegs beliebig sind, wenngleich ich sagen würde, der dritte ist sicherlich nicht der stärkste, weil das dann mit diesem Filmset nur bedingt spannend einfach ist. Aber ich glaube, das ist eher so eine klassische handwerkliche Sache. Da hätte man mehr rausholen können. Aber immerhin muss, glaube ich, aber diese Set-Geschichte auch noch sein. Weil wenn das ist, also was wirklich eine großartige Szene im dritten Teil ist, ist, wenn Sydney dann dieses Filmset Woodsboro betritt. Und das ist im Prinzip eine, also sie betritt die virtuelle Welt, kann man sagen. Ja, sie sieht dort das, was sie zu Hause auch kennt und das sieht sie noch einmal. Es ist nur ein bisschen anders. Also die Türen führen zum Teil ins Nichts, wie das in einem Filmset ist. Also da, das ist so wie wenn die Grafikkarte nicht gut genug war oder so. Irgendwann endet irgendwo an irgendeiner Ecke endet das Spiel. Ja, das ist wirklich hoch, hoch interessant. Und zugleich ist es auch der Albtraum, das alles dort zu sehen. Also, und wenn Fantasie Realität wird, dann ist es auch immer Albtraum. Und das ist sehr, sehr interessant, dass das aufgebaut wird. Und was ich, bemerkenswert finde und woran ich lange geknabbert hat und geknabbert habe, ich glaube jetzt so eine halbwegs schlüssige Antwort gefunden zu haben, ist, warum im dritten Teil die Mutter so eine ganz große Rolle spielt, aber auch schon im ersten Teil präsent ist. Also dass Sydneys Mutter ja so ein Leben geführt hat, das nicht ganz so war, wie die Tochter immer dachte, sondern sie hatte wohl Affären und da ist so einiges in der Vergangenheit passiert. Und diese Mutter sucht sie ja quasi in ihren Träumen und in ihren Ängsten wieder heim im dritten Teil. Und für mich war das erstmal abgedroschen und ich dachte, mein Gott, das kennt man ja wirklich jetzt aus B-Movies. Warum muss man das jetzt hier aufgreifen? Hätte man nicht was Intelligenteres machen können? Also mich hat es regelrecht gestört. Aber ich habe jetzt drüber nachgedacht und glaube, es ist doch nicht so dumm.
Okay. Ja, also wird ja häufig die Mutterfigur verwendet. Ne? Bei Mike Myers war es im ersten Teil vor allem auch. Generell die Mutterfigur. Es gab einen Film, der heißt Mother. Also eine Mutter ist ja generell für jeden Menschen sehr, sehr wichtig und ist ein zentraler Punkt im Leben. Vielleicht ist es natürlich dadurch halt auch bedingt, dass sie sich so entschieden haben. Oder hast du eine andere Erklärung? Oder wie hast du es dir selbst
Also ich glaube auch, dass du sagst, dass es so ein Genregrund hat. Also bei Psycho natürlich haben wir die Mutter. Wir haben immer die Mutter. Und das ist, und Mutter und Sexualität, das ist natürlich auch psychoanalytisch immer das Interessante. Also wenn man das Kind erfährt, die Mutter hat keinen Phallus, die Mutter hat aber eine Sexualität und so, das sind ja alles immer ganz, das können große Tragödien sein. Es können aber eben auch Komödien daraus entstehen. Also das ist sicherlich damit drin. Ich glaube aber, dass es noch was anderes gibt und was sicherlich auch in gewisser Weise man gesellschaftskritisch lesen kann. Nämlich dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ganz stark eben in dieser Simulation ist oder wo tatsächlich vielleicht dieser, wenn wir mal so fatal wie Baudrillard sind, eben der Bezug zum Realen abhanden gekommen ist, wo alles quasi Fiktion ist, wo wir eigentlich auch dadurch keine Verbindlichkeiten mehr haben und alles so flottiert wie die Maske. Da gibt es wieder zugleich natürlich die Sehnsucht nach so etwas wie fester Identität, nach Blutsbande, dass sogar dieses Wort fällt einmal im vierten Teil. Und im dritten Teil wird das natürlich alles sehr, sehr stark aufgerufen. Und ich glaube, das ist schon ein Ausdruck so einer Tribalisierung, die wir in der Gesellschaft erleben können. Also das ist doch wieder so ein großen Hang nach so einer Stammeszugehörigkeit, Familienzugehörigkeit gibt. Auch dass man sozusagen die Namen seiner Verwandten sich eintätowiert, also in die Haut einschreibt und so. Das ist eine große Sehnsucht nach dem Echten, nach dem Verbindlichen, was natürlich auch in gewisser Weise Konstrukt ist. Und warum sollen uns Verwandte unbedingt näher sein als zum Beispiel Freunde? Es gibt ja Wahlverwandtschaft, die viel, viel enger sein kann. Und auch Freundschaften, die viel enger sein können als Bekannte, als irgendwelche Verwandten, Cousinen oder sogar Bruder und Schwester. Und insofern ist aber, glaube ich, das tatsächlich so ein Ausdruck. Und wir haben auch heute so eine merkwürdige, nicht ganz konsequente, aber irgendwie so eine diffuse Hinwendung zur Familie und zur Genealogie, dass das, glaube ich, da wiedergespiegelt wird. Also ich glaube, je mehr sich eine Gesellschaft virtualisiert, je zeichenhafter sie wird, desto mehr drückt sich auf der anderen Seite eben diese Sehnsucht nach irgendetwas ganz Festem, Echtem durch. Und das ist dann ganz stark die Familie. Also die Familie ist auch etwas, was in Hollywood-Filmen momentan wirklich einem geradezu eingeprügelt wird. Und was man aber dann tatsächlich findet, bis hin in fundamentalistische Strömungen oder so, wo plötzlich auch diese Familie so verabsolutiert wird, Clans wieder und familiäre Gemeinschaften gegen ein eher liberales Konstrukt wie den Staat gesetzt werden. Und ich denke, das kann man dort auf einer eher symbolischen, genremäßigen Ebene wiederfinden.
Ja, Familie war doch sogar selbst bei so banalen Filmen wie Fast and Furious mittlerweile dann der Hauptpunkt in dem Film. Ne? Alles für die Familie, wir sind eine Familie. Ja, also absolut, das ist ein guter Aspekt auch für den Film. Und gerade die drei Hauptprotagonisten sind ja wachsen zusammen und sind wie eine Familie, gerade auch dann in den
Fortsetzungen. Auch das, ja.
Ja, wir kommen, also mich würde natürlich mal interessieren, hast du einfach nur nicht die Muße und Zeit gehabt, die Serie zu sehen? Möchtest du sie extra nicht sehen, um dir eventuell die Scream-Reihe, nicht kaputt machen, aber dass du da, möchtest du die gar nicht sehen oder kamst du einfach
nur nicht dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so intelligent ist wie die Reihe. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass man dafür eine ganze Serie braucht, sondern ich glaube, diese Wiederkehr ist ganz wichtig, dass man so etwas hat alle paar Jahre. Also ich fände es irgendwie sehr befriedigend zu wissen und sehr beruhigend zu wissen, wenn ich jetzt hören würde, alle 7 Jahre wird jetzt ein neuer Scream-Film gedreht und alle sind wieder dabei. Das fände ich unglaublich gut, weil ich möchte gerne dabei bleiben, weil diese Frage wird nicht verschwinden, die da aufgeworfen wird. Und insofern, das würde mich beruhigen, aber ich glaube, jetzt da eine Serie zu sehen und das mit anderen Schauspielern reizt mich tatsächlich wenig. Sicherlich auch, weil ich anderen Regisseuren nicht so viel zutraue, was die dann daraus machen. Aber du sagst, die lohnt sich, oder?
Nee, also dann würde ich, also aus dem Aspekt, so gerade wie du die Filmserie sicherlich guckst, würde ich eher sagen, nein. Ich würde schon sagen, dass es eigentlich recht nah an der Vorlage ist, also auch die Grundkonstellation ist wieder ähnlich. Man hat natürlich etwas modernere Elemente, also da sind wir wieder beim Handy oder beim YouTube-Stream und solche Geschichten natürlich, die dort aufgegriffen werden und das Ganze halt ein bisschen modernisiert wird. Aber du hast halt, auch da hast du natürlich so eine Gruppenzugehörigkeit. Auch dort hast du natürlich durch eine Serie hast du natürlich mehr Laufzeit und dadurch wachsen dir eventuell bestimmte Figuren noch ein bisschen näher auch ans Herz oder die, ich sag mal, die Hauptgruppe der Hauptfiguren, die wachsen halt zusammen und gehen ja auch in dem Fall jetzt hier über 2 Staffeln und ich müsste mal gucken, ich glaube, eine Staffel war, weiß nicht, es sind 24, also 12 Folgen pro Staffel müsste es ungefähr sein. Und ja, die wachsen einem auch schon ein bisschen ans Herz. Also es ist wirklich eine, eigentlich ähnlich wie die Filme, eigentlich eine ganz gut gemachte Serie, aber natürlich nicht mit diesem Talent, wie es ein Wes Craven rüber inszenieren kann und auch diese Doppeldeutigkeit mit aufbaut. Klar, gibt es da auch wieder irgendwelche Regeln, Serienregeln statt Filmregeln, solche Geschichten, ne? Aber es ist jetzt nicht so gut wie die Filme. Aber na gut, ich hatte mich gefreut, dass generell, ähnlich wie du sagtest, alle 7 Jahre, ich war froh, dass endlich mal wieder was Neues kam aus dem Bereich oder aus der Scream-Reihe. Hab dann natürlich auch die Serie gesehen und fand sie okay, aber kommt natürlich nicht an die Filme ran.
Ja, dann werde ich das erstmal lassen. Und lieber auf den fünften Teil hoffen. Und ich glaube, ich will jetzt auch nicht einfach eine Serie sehen, die auch ein bisschen mit Referenzen spielt. Also das turnt mich total ab, wenn ich das in Filmen sehe. Dann denke ich ja, wo sind wir denn hier? Also wir sind jetzt im Jahr 2018.
Ja.
Jetzt lasst euch was Interessantes Neues einfallen. Insofern bin ich da nicht so erpicht drauf, das zu erleben. Und glaube halt, dass das alles dort schon verhandelt wurde. Und das in den 90er Jahren.
Ja.
Im Übrigen eine Reihe, die unglaublich hell ist. Also sonst ist ja Horror eher mit Nacht, mit Dunkelheit verbunden. Und hier passiert ja ganz viel am helllichten Tag und auch eine perfekte Ausleuchtung. Das ist also dieses Vorstadt-Idyll, das uns da gezeigt wird, oder dieses Städtchen-Idyll, das uns da gezeigt wird. Das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, die man auch immer wieder erleben möchte. Und ich glaube auch, dass dieses Spiel mit den Referenzen auch nochmal was anderes bedeutet in der Scream-Reihe. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man jetzt Horrorfans damit abholen will oder dass die Figuren tatsächlich sich eben nur in dieser Popkultur bewegen, sondern auch da, glaube ich, ist nochmal so etwas wie eine Sehnsucht nach Verbindlichkeit zu sehen. Also wo eigentlich alle Verbindlichkeiten, also wo kamen früher Verbindlichkeiten her? Sie kamen einmal vom Staat, sie kamen von der patriarchal organisierten Familie und von der Kirche. Das waren sozusagen, und dann später von der Schule. Also das war, wenn man mit Althusser gesprochen, würde man sagen, das war noch ein weiterer ideologischer Staatsapparat, der dominierende dann irgendwann. All das ist im Schwinden begriffen oder längst untergegangen. Das heißt, da holen wir nicht mehr unsere Verbindlichkeiten her. Zwar gibt es noch den Papst in Rom oder so, aber wie er sich äußert, das betrifft Katholiken im Westen zum Beispiel nur ganz peripher. Die ändern nicht sofort ihr Leben oder so, wenn der Papst irgendwas sagt. Aber zugleich gibt es diese Sehnsucht nach Geboten, Gesetzen, nach Regeln. Wenn man in eine Buchhandlung geht, die Ratgeberliteratur, man kann sich damit totschlagen. Ja? Und diese Regelwerke, die gibt es ja auch wieder in der Serie. Also, dass man dort im ersten Teil schon erfährt, ermordet wird nur, wer schon Sex hatte. Oder man darf keinen Alkohol trinken, man darf sich nicht umdrehen und sagen, ich bin gleich zurück und all diese Sachen. Das sind natürlich solche Pseudo-Genre-Regeln, die es ja tatsächlich gibt, also das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber das Interessante ist, die sind, also diese Narrative, die damit verbunden sind und so, sind, obwohl es alles nur als Spiel markiert wird, trotzdem so präsent, dass man wiederum an sie glaubt. Gewisserweise denkt man da schon an diesen Ausspruch von Peter Sloterdijk, der sagt, heutzutage haben die Menschen ein aufgeklärt falsches Bewusstsein. Man weiß, es ist alles ein bisschen irrsinnig mit diesen Regeln, aber man hält sich doch vorsichtshalber mal dran, denn wer sich nicht dran hält, das sieht man dann auch, der wird am Ende bestraft. Es ist dieses berühmte Beispiel, an das ich jetzt gerade denken muss, von Slavoj Žižek mit dem Nobelpreisträger Niels Bohr, der als Wissenschaftler über seinem Haus, über seinem Eingang ein Hufeisen hängen hatte und als ein junger Wissenschaftler zu ihm kam, sagte er, Herr Bohr, also Sie sind doch Wissenschaftler, Sie glauben doch nicht wirklich, dass dieses Hufeisen böse Geister von Ihrem Haus abhält. Und Niels Bohr antwortet, nein, aber man hat mir gesagt, es wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Und das ist so ein bisschen diese Art, wie die Regeln in Scream funktionieren und zugleich diese Verbindlichkeit. Alle Leute, die Ratgeber lesen, die ich irgendwie aus meinem entfernteren Bekanntenkreis kenne, aus meinem näheren Bekanntenkreis, Freundeskreis, da liest natürlich keiner Ratgeber, da höre ich immer wieder den Satz, ja, es ist alles ein bisschen übertrieben, ein bisschen blöd, aber so ein bisschen so fand man es doch interessant. Das heißt, man glaubt distanziert dran, aber man glaubt dran. Und das ist etwas, was auch in dieser Serie schon drinsteckt. Also das kann man wirklich nur als genial bezeichnen.
Genau. Und wir fangen jetzt nicht mit Globulis an, ne? Wenn man dran glaubt, ja, dann wirken sie. Ne?
Das ist auch dieses Faszinosum. Nur wenige glauben wirklich dran, denke ich mal. Aber man hat so diesen Verdacht, dass es doch irgendwie funktionieren könnte.
Ja, frei nach dem Motto, es kann ja nicht schaden. Also kann es im Zweifel nur helfen. Oder auf jeden Fall nicht es verschlimmern, wenn ich jetzt diese Globuli-Pillen
nehme. Das funktioniert nach diesem Prinzip. Und insofern denke ich, kann da jetzt in der Serie gar nicht so viel Neues zu beitragen. Und ich glaube, es liegt auch in der Kürze, also dass diese Filme immer 110, 115 Minuten lang sind, dass sie dann wieder sozusagen ein, zwei, drei große Aspekte bearbeiten und dann enden und dann kommt wieder was Neues. Also man kann sagen, das ist natürlich selbst auch seriell angelegt, aber ich glaube, dass es schon immer wieder Aspekte gibt, die hinzukommen oder dass es nochmal andere Versuche gibt nach Auswegen oder auch neue Stufen der Simulation. Also wir haben eine Live-Kamera in Teil 4 oder Dewey sagt auch, als dort am Anfang die Jugendlichen alles so mit diesen Ghost-Masken schmücken, sagt er ja, die eine, was für die eine Generation die Tragödie ist, ist für die andere ein Witz. Das ist im Prinzip eine Paraphrasierung von Marx' Satz aus dem 18. Brumaire. Geschichte wiederholt sich. Das erste Mal ist die Tragödie und dann ist es eine Farce. Und Herbert Marcuse hat gerne darauf hingewiesen, dass die Farce oft noch viel schlimmer sein kann als die Tragödie. Ja. Und genau das sieht man dann in diesem vierten Teil. Dass die Farce noch schlimmer sein kann, weil es noch blutiger wird. Und das, glaube ich, kriegt eine Serie jetzt nicht so hin. Und wozu auch noch eine Serie, wenn es diese vier tollen Filme gibt?
Absolut, das ist ein guter Punkt, den du dort einwirfst. Wir kommen vielleicht nicht ganz drum rum, einmal kurz zu erwähnen, was denn Scream sonst noch ausgelöst hat. Ich hatte es mir auch in der Recherche vorab mal durchgelesen. Es ist leider auch danach mal ein Mord oder ein Mord, in eine Tragödie in den Staaten passiert nach den Filmen, wo sich der Mörder dann auch wirklich in Anführungsstrichen von der Scream-Reihe inspirieren lassen hat, was natürlich nicht so schön ist.
Würde Baudrillard natürlich absolut bestätigen, ne? Also die gesamte Theorie.
Ja, leider.
Aber genau. Baudrillard würde vielleicht sagen, dass das jetzt da irgendwo in einem Ort in Amerika passiert, das beweist gar nichts. Also es beweist nicht das Reale. Also das ist natürlich bei ihm immer so ein bisschen provokativ formuliert. Also er leugnet nicht das Leid, auch nicht das Leid eines Golfkriegs oder so. das auf keinen Fall, das, so ist das Ganze nicht gemeint. Er will nur darauf hinweisen, dass das ja auch quasi sofort schon wieder zu einem medialen Ereignis wird und dadurch dem Ganzen dieser Simulationslogik nicht entkommen kann. Also es ist nicht eine zynische Theorie in dem Sinne, dass er das Leid leugnet oder dass er überhaupt Realität in dem Sinne leugnet, dass er, also er ist kein Verschwörungstheoretiker, der sagt, ja, aber ist alles inszeniert, hat gar nicht stattgefunden, sondern er will eigentlich nur zeigen, es ist immer auf einer simulativen Ebene, findet das Ganze statt. Und dass sich sozusagen ein Mörder nicht auf sich selbst bezieht oder so, sondern auf einen Film und quasi einen Film in der Wirklichkeit nachspielt, ist ein ganz klares Indiz dafür, dass diese Simulationstheorie von Baudrillard durchaus richtig ist.
Ja, richtig, absolut. Ja, es gibt aber auch noch was, was Scream auch noch hervorgebracht hat, indirekt, nämlich natürlich die, ich nenne sie mal Parodien auf diesen Film. Es gab damals dann den Scary Movie und es gab den weniger bekannten, den ich auch viel später erst gesehen habe, der auch meiner Meinung nach noch mal deutlich schlechter ist. Shriek hieß der, oder nicht. In Englisch, glaube ich, Shriek, if you know what I did last Friday the 13th.
Oh Gott.
Also auch da eigentlich von 2000 übrigens, ähnlich wie wie Scary Movie, eine Parodie auf den, ich glaube damals auch den, vor allem den ersten Teil von Scream. Ich glaube, bei Scary Movie war es genauso. Da wurde dann oft auch immer gesagt, warum eigentlich noch eine Komödie oder eine Parodie rausbringen, wobei doch Scream schon selbst so viel persifliert und anspielt auf das ganze Genre.
Ja, da, also das funktioniert tatsächlich nur, wenn man es ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, nach 10 Minuten von Teil 1 ja vollkommen klar, dass alle Anwesenden dort, außer die direkt Betroffenen, beziehungsweise so ein Daueropfer wie Sydney, alle anderen sehen das eben nur noch als Spaß an. Und das ist ja quasi diese Medienkritik, die man finden kann bei Neil Postman, der sagt, wir amüsieren uns zu Tode. Das Problem am Fernsehen ist nicht, dass es uns auch unterhaltsame Themen präsentiert, sondern dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert, egal was geschieht. Und das ist ja was, wie wir hier tatsächlich dann genauso wiederfinden, egal ob das jetzt ein Massenmord ist oder nicht, es wird direkt sozusagen auch ein unterhaltsames Format und damit lassen sich Bestseller verkaufen, also wie bei Gale dann. Insofern scheinen diese Leute, die diese Parodien, also ich habe nur Scary Movie gesehen, das in den anderen Filmen habe ich tatsächlich noch nie von gehört sogar. Ich werde das aber gleich sofort recherchieren. da würde ich eher mal unterstellen, dass die nichts verstanden haben.
Ja, spielt zum Beispiel bei Shriek spielt, also das war der einzige, den ich kannte, Tom Arnold mit, den kennt man eventuell noch so von einigen Komödien. Aber dann hört es auch schon auf, also ich glaube, die anderen Schauspieler, die sagten mir soweit nichts. Aber lief, wie gesagt, ich habe gerade noch mal recherchiert, 2000 lief sowohl Shriek als auch Scary Movie, aber in die deutschen Kinos hat es, glaube ich, nur Scary Movie geschafft und Shriek ist dann irgendwann nachträglich Direct-to-DVD oder was auch immer erschienen. Ich habe es dann auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen durch Zufall und war überrascht, dass der so ähnlich wie Scary Movie genau den gleichen Film parodiert und nur zum Teil noch ein bisschen flacher gefühlt, also noch flacher, das soll schon was heißen. Ja. Bei Scary Movie, glaube ich, war eher die Besonderheit, dass da natürlich der erste Teil nochmal fast nachgespielt wird und natürlich auch mehr in den, ich sag mal, Pipi-Kaka-Humor etc. reingegangen ist. Ich habe den leider dann auch gesehen und dachte mir, wenn ich jetzt das nächste Mal Scary Movie Scream sehe, kann ich vielleicht einige Figuren gar nicht mehr so ernst nehmen, weil man es eventuell mit den Scary-Movie-Figuren irgendwie assoziiert oder diese Parallelen halt hat, weil der Film wirklich fast eine 1:1 Nacherzählung ist mit allen möglichen übertriebenen Elementen. Ne? Aber dadurch, dass ich ihn seitdem nie wieder gesehen habe, habe ich den eigentlich schon so ziemlich verdrängt. Aber ja, da gab es damals halt, wie gesagt, doch schon einen recht großen Hype um diesen Film. Und ich glaube, der ist auch an den Kassen, muss der eigentlich sehr, sehr erfolgreich
gewesen sein. Aber ich glaube wirklich, dass die Parodie hat nicht funktioniert, weil auch die Scream-Reihe in gewisser Weise ironisch ist. Also auch die Figuren, nicht nur diese ganzen Leute, die da drumherum schwirren und das alles ganz witzig und toll finden, sondern auch einige der Hauptfiguren tatsächlich Ironisches von sich geben. Und das auch schon in Teil 2. Ja, also dass, wenn es am Ende so diese große Szene gibt, wer ist denn da der Mörder? Und dann taucht ja eine Mutter auch auf und deren Sohn getötet wurde. Und dann sagt sie auch, und das ist ja auch in gewisser Weise ironisch, mein Motiv ist die klassische Rache. Also sie bezieht sich jetzt nochmal tatsächlich auf die Tragödie, stellt sich in diese Traditionslinie und sagt, und so, und deshalb will ich dich jetzt umbringen. Also das ist ja ein unglaublicher Kommentar eigentlich von der Figur, dass sie ihr Motiv offenlegt und das zugleich auch noch einordnet, quasi literaturwissenschaftlich einordnet oder filmwissenschaftlich einordnet. Und das findet man ja immer wieder in dieser Reihe. Insofern, mehr Metaebene geht gar nicht. Und da bleibt alles Weitere darunter. Also man kann gewisse Dinge nicht parodieren, wenn sie schon als Parodie sind. Also man könnte, glaube ich, das Einzige, was ginge, und vielleicht sollte ich das jetzt gar nicht sagen, weil das ist eigentlich die Idee, man sollte das Ganze vielleicht einmal versuchen, tatsächlich nur als Drama zu erzählen. Also als dieses Drama, das Subjekt, das so gerne die Simulationsschleife verlassen würde, als wirklich todtraurigen Film. Vielleicht ginge das. Vielleicht so eine Polanski-Stimmung, wie sie seine 70er-Jahre-Filme haben. Ja. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren, aber als Parodie auf jeden Fall nicht.
Nee, genau. Ja, müsste man mal, also würdest du sagen, aus dem jetzigen Material.
Ich wäre bereit, wenn mich einer fragt, wir drehen es. Nein, okay. Nein, man müsste sicherlich was Neues drehen.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, sehr schön.
Wen möchtest du spielen?
Dewey? Ja, ich habe. Ja,
oder nee, wir können ja, ist jetzt auch ein Trend, dass man so ein bisschen Gender-Switch macht. Du kannst natürlich auch Sydney spielen.
Ja, Sydney wäre sicherlich reizvoll. Ich hätte aber auch gar nichts gegen den klassischen Nerd, so ein Randy halt oder sowas.
Ja,
aber,
ja.
Ich fand übrigens auch Liv Schreiber sehr cool in der Rolle, weil der ja auch im ersten Teil doch sehr eher wie, als der Mörder, als der Bösewicht dargestellt wird und ja, der dann doch eine interessante Entwicklung über die Serie gemacht hat. Ich glaube bis zu Teil 3, ne?
Ja.
Oder? Ich glaube, bis zu Teil 3 war es, genau. Ja. Ja, und gut, auch da vielleicht, wenn man nochmal, wir können nochmal erwähnen, Drew Barrymore hatte halt auch eine Szene, sollte eigentlich auch mal die Hauptdarstellerin sein, aber ist ja dann recht früh, nenne ich es mal, nach ihrer ersten Szene und ihrem ersten Kontakt mit Ghostface dann halt draufgegangen. Ne?
Ja, aber es ist ein, alles, was so in den 90er Jahren auch so wichtig war, auch diese Frisuren, diese Make-ups, all das kann man nochmal da sehen. Also man versteht, ich habe das mal irgendwo gesagt, ich glaube, wenn man die 90er Jahre verstehen will, dann muss man sich einfach mal Scream ansehen. Das reicht
im Prinzip. Ja.
Ersetzt zig soziologische Studien.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Ich fand auch damals, ich habe es vor allem in Deutsch gesehen, lag auch dem Alter und der 90er oder Anfang 2000er Jahre geschuldet. Da gab es noch nicht die Möglichkeiten, alles sofort auch in Englisch zu sehen. Ich habe damals halt sehr viel die deutsche Variante gesehen und ich fand halt auch die Stimme, ne, von dem Ghostface, Kai Taschner, der hat den halt super synchronisiert, diese Psycho-Stimme, die war schon auch sehr, sehr speziell. Und dann allein diese Dialoge zwischen dem Killer und dem jeweiligen Opfer war ja auch richtig gut inszeniert und super gut gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Abgesehen von dem, was man natürlich aus dem Film rauslesen kann, was du schon sagtest, ist der Film einfach auch gut gemacht, hat spannende oder sehr coole Dialoge, gerade auch, ja, wenn es dann halt gerade zwischen dem Mörder und dem späteren Opfer geht. Ne? Das ist ja auch nicht, das ist auch nicht so typisch Horrorfilme aus der Zeit. Da war es eher vielleicht wie ein Mike Myers, der hat gar nicht geredet, ne? Oder ja, also deswegen, auch das ist ja auch eine Besonderheit, dass der Mörder sehr, sehr intelligent rüberkommt und eigentlich dem Opfer immer einen Schritt voraus ist und schon genau weiß, was passiert. Ne? Also ja, meistens.
Ja, und ich würde auch sagen, dass diese Dialoge gut sind, muss allerdings hinzufügen, die englische Version ist tatsächlich ein bisschen besser. Also nicht jetzt, was den Mörder oder so anbelangt, da stimme ich absolut zu, dass diese Stimme sehr, sehr gut auch in der synchronisierten Fassung ist. Aber gerade so, was die Teenager sich so in einem gewissen Overacting, könnte man sagen, so zuraunen, das funktioniert auf Englisch tatsächlich besser. Also man hat jetzt, wenn man das sieht, auf Deutsch sieht, dann denkt man, oh, das ist schon so eine Nummer drüber, oder die bekommen die, also es ist nicht immer so der richtige Ton, der da gerade getroffen wird, sondern es hat manchmal so den Eindruck, da wird was imitiert, also es wird so ein jugendliches Sprechen in der deutschen Fassung imitiert. Das kommt sehr viel selbstverständlicher in der englischen Fassung, in der Originalfassung rüber. Insofern, wenn man des Englischen mächtig ist, dann würde ich tatsächlich da mal die Originalfassung empfehlen.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall dann jetzt mal tun, weil ich glaube, ich habe ihn wirklich nur in Deutsch gesehen. Aber ich habe die Reihe auch auf Blu-ray mittlerweile zu Hause, und dann werde ich mir jetzt das Ganze mal in Englisch nochmal anschauen und da mal auf die Dialoge, gerade wie du sagtest, von den anderen Charakteren mal drauf achten. Ja, sehr schön. Dann denke ich eigentlich, außer du hast noch was, haben wir eigentlich die Scream-Reihe ganz gut mal zusammengefasst oder halt vielleicht auch unsere oder herausgestrichen, warum wir gerade diese Reihe sehr gerne mögen. Oder hast du noch Punkte?
Nee, ich habe keine Punkte mehr. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass man an dieser Reihe eigentlich nicht vorbeikommt.
Ja, ganz genau.
Und wir hoffen auf eine Fortsetzung. Und das sagt man ja wirklich in heutiger Zeit sehr, sehr selten, denn wir wollen eigentlich keine Fortsetzung mehr. Aber hier würde ich sagen, mich würde es doch reizen zu wissen, wie das Ganze weitergeht.
Auch wenn es nicht von Wes Craven logischerweise dann sein wird?
Ja, aber wer soll es machen? Mir fällt jetzt auch keiner ein.
Das ist die große Frage. Hättest du einen Favoriten? Wer wäre würdig genug? Oder wer könnte es ähnlich umsetzen?
Eigentlich nicht. Fällt mir jetzt zumindest spontan niemand ein, der es, wo ich mir sicher wäre. Ja, kein Problem. Vielleicht im nächsten Jahr.
Alles klar. Ja, erstmal vielen Dank, Wolfgang. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Scream-Reihe zu sprechen.
Mir auch, vielen Dank.
Sehr gerne wieder. Ich möchte noch zwei Sachen an unsere Hörer gerne übermitteln. Ich versuche zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie so einen Jahresrückblick noch auf die Beine zu stellen. Da muss ich mal schauen, wer denn da zu mir stößt, dass man einmal das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lässt und vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr wirft, wo ja auch sicherlich wieder wunderbare Filme auf uns warten werden. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich war zu Gast bei der Akte Aurora. Das ist ein Zeitreise-Krimi-Hörspiel. Das verlinke ich auch nochmal. Dort geht es, ich war in der Folge, wo es war so ein bisschen wie Mord im Orient Express. Es war der Weihnachtsmann wurde entführt im Zug zum Nordpol, also der Nordpol Express. Und ich durfte Rätsel lösen und herausfinden, wer denn den Weihnachtsmann entführt hat und wer da die Lösegeldforderung gestellt hat. Also wer da Interesse hat, ich verlinke das nochmal, Akte Aurora, ein sehr schönes Format, wo ich zu Gast sein durfte. Ja, ansonsten vielleicht zum Schluss nochmal, Wolfgang, dich, wie gesagt, findet man vorzugsweise über deine sozialen Netzwerke oder halt bei YouTube auf oder unter die Filmanalyse.
Richtig.
Und zuletzt auch, vielleicht auch das nochmal der Hinweis, ich glaube, du hast gesungen, oder? Ich habe es leider nicht gesehen, ich hatte nur deine Tweets gesehen, dass du bei einem, bei den Rocket Beans, glaube ich, irgendwo, weiß nicht, war es Karaoke oder was hast du da genau
gemacht? Ja, also das ist jetzt der Trick, jetzt haben wir die ganze Zeit so seriös gesprochen, aber eigentlich ist er ja Schlagersänger. Es war so, dass ich...
Hast du eine Wette verloren?
Nein, ich habe keine Wette verloren, ich habe eine wunderbare Anfrage bekommen von den Rocket Beans, und zwar haben die mal wieder eine Mitsingen-Sause veranstaltet und hatten dann doch gefragt, ob ich nicht da mal mitmachen möchte. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und habe dann von Udo Jürgens Ich war noch niemals in New York zum Besten gegeben. Übrigens mit Erfolg. Ich wurde von den Zuschauern gewählt und habe diesen unglaublichen Contest gewonnen.
Glückwunsch, das wusste ich. Danke. Nicht. Sehr schön. Werde ich mir dann nochmal anhören, deine Performance. Wunderbar. Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch eine weiterhin schöne Adventszeit und ja, Wolfgang, bis demnächst.
Bis demnächst.
Macht's gut. Tschüss.
Mit Oliver Twist hatte Charles Dickens bereits als junger Mann einen Bestseller. Doch das war vor 2 Jahren. Jetzt befindet sich der Erfolgsautor in einer tiefen Krise. sowohl künstlerisch als auch finanziell. Weshalb es so langsam eng wird auf dem Konto. Es muss also ein neuer Erfolg her. Aber so sehr sich Dickens auch bemüht, es will ihm keine gute Geschichte einfallen. Doch dann schnappt er auf, wie ein Kindermädchen über Geister erzählt, die an Heiligabend wach werden und umherirren. Jetzt braucht er nur noch einen Namen für seine Hauptfigur. Nach langem Hin und Her hat er auch den endlich gefunden. Ebenezer Scrooge. Doch kaum hat er ihn zum ersten Mal ausgesprochen, steht dieser leibhaftig vor ihm.
Schließen Sie das Fenster! Glauben Sie, ich habe Geld zu verschenken?
Mr. Scrooge, wie überaus entzückt ich bin, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Das Kompliment kann ich nicht erwidern.
Warum denn so brummig? Wir sollten Freunde sein.
Hab keine Freunde, brauche ich nicht.
Ja, natürlich. Lassen Sie uns doch ein Spiel spielen.
Ich mag keine Spiele.
Ach, versuchen wir es. Woran denken Sie, wenn ich das schöne Wort Dunkelheit sage?
Billig.
Liebe.
Schwindel.
Geld.
Sicherheit.
Weihnachten.
Weihnachten?
Ja, genau.
Und damit hat Dickens alles, was er für seine Weihnachtsgeschichte braucht, auch wenn er es noch nicht weiß. Nach und nach entsteht ein Buch über Straßenmädchen, Taschendiebe, fröhliche Geister und einen unglaublichen Miesepeter und Geizkragen. Und jedes seiner Geschöpfe, kaum ist es erfunden, wird lebendig und bringt seine eigene Geschichte mit.
Sie sind angekettet. Wieso?
Im Leben schmiedete ich die Kette, die ich jetzt trage. Ja, sie ist mein Werk. Glied für Glied. Meter für Meter. Kennen Sie das Gewicht und die Länge der Ketten, die Sie selbst tragen? Ihre Ketten, die an Ihnen hängen. Vergangenheit und Gegenwart. Und was erst noch kommen wird.
Was daraus geworden ist, kennen wir alle. Die wohl bekannteste Weihnachtsgeschichte. Eine Weihnachtsgeschichte, die jedes Kind kennt und bereits unzählige Male verfilmt wurde. Selbst die Muppets haben sie schon nachgespielt. Diesmal erfahren wir aber zum ersten Mal die Geschichte hinter der Geschichte. Und wenn die vielleicht auch nicht zu 100% dokumentarisch und wissenschaftlich verbürgt ist, so ist sie aber genau der richtige Rahmen, um einen so alten Hut, Entschuldigung, Herr Dickens, nochmal frisch und voller Überraschungen dem Publikum zu präsentieren. Und damit ist jetzt auch im Kino die Weihnachtszeit offiziell eröffnet.